So, dann sage ich mal ein herzliches Willkommen zum FCC Radio Trainer Talk. Ganz liebe Grüße hier aus dem etwas blechern klingenden Medienarbeitsraum im Ernst-Abbe-Sportfeld. Trainer Talk lebt natürlich von Fragen. Ihr wart so nett, ihr habt sie gestellt im Fanforum vom Supporters Club und ich bin quasi nur der Mittelsmann, werde also eure Fragen weitergeben an den wichtigsten Mann dieser Veranstaltung, an unseren Trainer Volkan Uluç. Herzlich willkommen, Volkan.
Ja, herzlichen Dank.
Volkan, zum ersten Mal machen wir das jetzt gemeinsam. Ich hoffe nicht zum letzten Mal. Ich klopfe auf Holz.
Ich hoffe auch.
Und deswegen nochmal ganz kurz die Spielregeln dieses Trainer-Talks. Ich werde also wirklich ungefiltert jede Frage versuchen weiterzugeben, die man an mich herangetragen hat, um sie dann dir zu stellen. Du entscheidest, was du sagen kannst, was du sagen möchtest. Aber ich werde hier nichts beschönigen, sondern die Fragen so stellen, wie sie denn auch an mich herangetragen wurden. Ich habe es versucht, ein bisschen thematisch zu ordnen. Ich habe ja gedacht, dass ein bisschen was auch zum Privatmann Volkan Uluç gefragt wurde. Das ist nicht der Fall. Manchmal freut man sich auch darüber, wenn man da seine Ruhe hat. Ich werde dich dann natürlich nicht so einfach aus der Haftung entlassen, Volkan. Zumindest eine Sache möchte ich dich fragen. Du bist jetzt seit einigen Wochen in Jena. Wie waren denn die ersten Wochen? Bist du hier angekommen? Hast du eine ordentliche Wohnung bezogen? Wohnst du noch im Hotel? Wie geht's dir?
Also die ersten Wochen waren natürlich sehr intensiv, auch durch das Training. Ich musste die Mannschaft kennenlernen. Wir haben, denke ich mal, auch im Vorbereitungsprogramm ein sehr kompaktes, intensives Programm schon hinter uns. Trotzdem waren die ersten Eindrücke natürlich wunderbar aus der Stadt hier im Verein. Und ich konnte mich da schnell einleben. Ich denke, dass wir hier im Verein, im Club auch ein Umfeld haben, der mir das wirklich leicht gemacht hat. Ja, viele sehr fleißige Mitarbeiter und die in jedem Bereich da helfend auch bei mir an der Seite waren. Und kann ich nur hier weitergeben, dass jeder Mitarbeiter sehr engagiert ist, mir da auch geholfen hat, mir das erleichtert hat. Natürlich hatte ich jetzt nicht so die Zeit, mich mal in der Stadt umzusehen. Und das werde ich natürlich nachholen. Aber die ersten Eindrücke waren extrem positiv.
Jetzt versuche ich dich natürlich auch ein bisschen zu beobachten, ist ganz klar. Ich hatte ja auch die Gelegenheit dazu in dem Kurztrainingslager in Wesendorf. Wenn man dich so aus der Ferne sieht, dich vielleicht noch nicht so kennt, denkt man, naja, so von der äußeren Erscheinung, boah, weiß ich nicht, ob ich mit dem mal Stress haben möchte. Jetzt habe ich dich ein bisschen kennenlernen dürfen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, eines kannst du nicht leiden, wenn man dir nicht zuhört.
Ja, das ist, denke ich mal, in unserem Trainerberuf sehr, sehr wichtig, ne, dass die Spieler zuhören und dass der Trainerstab natürlich zuhört, dass wir die Ideen, die wir uns natürlich vorher auch besprechen im Trainerteam, dass wir das an die Mannschaft weitergeben, an die Spieler weitergeben. Und ich denke, das Wichtigste, was ein Fußballer natürlich auch mitbringen muss, ist erstmal zuzuhören, ja, und die Ideen natürlich versuchen auch weiterzugeben. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig und ich denke, in jeder Kommunikation, egal mit wem, ist es, denke ich mal, für beide Seiten sehr wichtig, dass man sich zuhört. Jeder kann seine Meinung sagen, aber man sollte natürlich auch da genügend Respekt haben, sich da auch gegenseitig da zuzuhören. Das ist ganz wichtig für mich.
Bevor wir zu den Fragen von euch, von den Fans im Supporters Club Forum kommen, vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick auf den Stand der Vorbereitung. Im Prinzip sind wir ja schon fast bei der Spieltagsvorbereitung. Noch ein Spiel jetzt zuvor gegen die Offenbacher Kickers, Regionalliga Spitzenmannschaft, das darf man so sagen, haben gegen andere Regionalligisten getestet, auch gegen Zweitligisten mit Erzgebirge Aue. Kannst du schon so etwas wie ein Zwischenfazit ziehen? Bist du zufrieden mit den Ergebnissen? Ich meine, es ist ja nicht nur das, was auf dem Platz in den Testspielen passiert, sondern ja auch in der Trainingsarbeit. Wie fällt dein Fazit aus bis hierher?
Also die Vorbereitung war natürlich sehr intensiv, gerade auch für die Spieler. Es sind natürlich immer wieder für jeden Einzelnen neue Eindrücke, neue Herausforderungen. Jeder Trainer bringt natürlich seine eigenen Ideen mit, ob es in der Trainingsphilosophie ist, ob es in der Spielphilosophie ist, das Taktische. Und es sind natürlich viele, viele neue Sachen, die die Spieler aber sehr positiv aufgenommen haben. Ich denke, dass wir da eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit haben. Und die in der Vorbereitung auch, denke ich mal, mit einer guten Basis gelegt worden sind. Aber es ist natürlich nicht von diesen paar Wochen getan. Es wird noch eine sehr, sehr lange und vielleicht manchmal auch ein steiniger Weg sein, um das alles umzusetzen. Aber ich bin da ganz positiv. Ich denke, dass wir das in den ersten Spielen schon recht gut gemacht haben. Auch von der körperlichen Belastung her das gut weggesteckt haben, dass die Frische und die notwendige Schnelligkeit jetzt in den letzten Tagen natürlich auch dazu kommt, das ist auch klar. Aber man muss sagen, dass man mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein kann. Und wir hoffen, dass wir natürlich mit dem Spiel gegen die Hertha U23 das auch bestätigen können. Und egal wie man trainiert, egal was man trainiert, nachher ist der Wettkampf das alles Entscheidende. Wir haben jetzt nochmal einen sehr attraktiven Gegner mit den Offenbacher Kickers natürlich vor der Brust, wo wir uns messen können, messen dürfen. Sie sind in ihrer Regionalliga Südwest unangefochten das Top-Team, ja, das beste Team zu Hause, das beste Team auswärts, haben jetzt in ihrer Liga nur ein Spiel verloren und auch ein, denke ich mal, ein wichtiger Test für Offenbach. Und ich hoffe natürlich, dass meine Mannschaft diesen positiven Trend, was wir haben, da auch umsetzen kann, dass wir mutig auftreten, dass wir versuchen, unseren Fußball da auch durchzusetzen. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, auch im Hinblick auf das Spiel gegen Hertha.
Volker, ich würde vorschlagen, steigen wir doch mal in die Fragen unserer Fans ein. Frank, der übrigens auch ja mit die Initialzündung war, dass wir wieder mal einen Trainertalk via Fanradio machen, hat gefragt oder hat die Frage an mich herangetragen, die ich jetzt mal hier vorlesen werde. In der Hoffnung auf eine ehrliche Antwort ohne Durchhalteparole, schickt er voraus. Okay, also, glaubst du, Volker, angesichts der Stabilität der Mannschaften wie Zwickau, bei denen sich junge Spieler gerade auch auf zentralen Positionen über Jahre entwickeln durften, Nordhausen oder ab Mitte der Hinrunde auch Magdeburg, tatsächlich daran, dass der FCC noch eine Chance im Aufstiegskampf haben wird?
Ich habe das, denke ich mal, am Anfang auch gesagt. Es ist natürlich immer schwer. Ich bin jetzt nicht der Freund von Prophezeiungen. Ja, ich habe das auch immer erwähnt, dass ich als Trainer für eine Entwicklung natürlich stehen muss, diese Entwicklung auch zu verantworten habe. Ich habe jetzt eine Mannschaft übernommen, die in der Hinrunde hier und da die Erwartungen nicht erfüllt hat. Es ist ganz ehrlich so, dass es 13 Spiele gibt, jetzt in der Rückrunde. Das Plauen-Spiel nehme ich mal weg. Man muss da ganz realistisch sein, dass es da wohl eine Entscheidung geben wird, wo uns das Spiel gegen Plauen annulliert wird. Dann gibt es 13 Spiele in der Rückrunde. Maximal sind da 39 Punkte zu holen. Und wir haben 7 Punkte Abstand. Da ist, denke ich mal, sehr leicht zu sehen, dass es oder nicht leicht wird, das zu kompensieren. Es wird sehr, sehr schwer. Ja, sehr, sehr schwer. Das ist, denke ich mal, jedem klar. Man sollte da auch nicht in irgendwelche Träumereien verfallen. Man muss es ganz realistisch sehen. Die Regionalliga ist eine brutale Liga. Ja, eine ganz, ganz große Herausforderung natürlich in jedem Spiel. Dass es für dieses halbe Jahr natürlich sehr schwer sein wird, denke ich, ist klar. Wir wollen aber trotzdem alles reinhauen, werden versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. In jedem Spiel natürlich auch mit dieser Mentalität auch reingehen. Aber es wird sehr schwer sein, jetzt 16, 17 Spiele, die man in der Hinrunde hatte, jetzt in die Rückrunde reinzugehen und das alles wieder gut zu machen. Wir werden es versuchen, aber realistisch ist es schon, dass die Mannschaften, die jetzt auch oben sind, die Meisterschaft unter sich ausmachen werden.
Kommen wir zum Lieblingsthema fast von vielen, vielen Fans, Thema Spielsystem. Ja, vor 10 Jahren hatte ich, glaube ich, kein Mensch zum Spielsystem Fragen gestellt. Heute ist das anders. Henne2707 fragt ganz konkret, welches ist Ihr bevorzugtes Spielsystem und warum? Und werden Sie dies vom FCC spielen lassen oder es gegebenenfalls je nach Gegner ändern? Oder je nach eigenem Spielermaterial? Fragezeichen.
Ja, man sollte natürlich nicht den Fehler tun als Trainer, wenn man einen Verein neu übernimmt, zu sehr nach seinen Bedürfnissen zu gehen. Natürlich habe ich ein Lieblingssystem, das sage ich ganz ehrlich, das ist ein 4-4-2 mit Raute im Mittelfeld. Es ist, denke ich mal, mit das schwierigste System, was man spielen kann, ja, weil es sehr kompliziert ist von den Automatismen in der Defensive und Offensive. Man spielt in diesem System sehr offensiv mit 2 Spitzen und einer zentralen 10, die die Offensive natürlich da permanent unterstützt. wir können dieses System noch nicht spielen. Ja, das ist jetzt vielleicht auch die Beantwortung. Es kommt darauf an, was für ein Spielermaterial man jetzt zur Verfügung hat. Ich habe eine Mannschaft jetzt im Winter übernommen, die wir mit Transfers jetzt nicht so verstärken oder ergänzen konnten. Deswegen müssen wir oder muss ich auch ein wenig an die Spieler, an die Qualitäten der Spieler da beachten und kann nicht irgendein System vorgeben. Man sollte aber auch da den Fehler nicht machen, dass man jetzt unbedingt eine Zahlenkombination, ob es ein 4-2-3-1 ist, ob es ein 4-4-2 ist mit einem flachen Mittelfeld, ob es eine Raute im Mittelfeld ist oder ob es ein 4-3-3 ist. Es gibt ja da viele Sachen. Wichtig ist immer, und da legen wir sehr viel Wert, das haben wir uns in der Vorbereitung auch, denke ich mal, erarbeitet, dass wir eine gute Organisation haben. Und diese Organisation sollte weit weg sein von irgendwelchen Systemen. Wir wollen da flexibel sein, wir wollen da natürlich auch variabel sein. Aber jeder Fan kann sich da auch wirklich gewiss sein, dass die Spieler natürlich auch wissen, was für eine Position sie spielen, was für eine Verantwortung sie haben, auch auf dem Platz. Aber wir müssen da auf verschiedene Spielsituationen reagieren können. Und da dürfen wir natürlich nicht statisch denken. Ich denke, ganz wichtig ist, dass wir in der Vertikalen eine extrem hohe Kompaktheit haben, eine extrem hohe Aggressivität haben. Ich denke, dass die Mannschaft in der Hinrunde das eine oder andere Tor zu viel bekommen hat. Und das müssen wir verbessern, ohne dabei natürlich die Balance zu verlieren für die Offensive. Aber es ist ganz wichtig, jetzt gerade auch in den ersten Spielen gegen Hertha auch mit der nötigen Geduld, mit der nötigen Kompaktheit da ranzutreten und sich alles wieder hart zu erarbeiten. Und da brauche ich eher Mentalität, da brauche ich eher Einstellung. Und diese Systemfrage wird sich dann von alleine erledigen, weil die Spieler sich dann wirklich da festbeißen und versuchen, das Bestmögliche auch abzurufen. Und manchmal wird es so sein, dass wir wahrscheinlich mit zwei Innenverteidigern hinten stehen werden, weil wir auch Spieler haben, die sehr offensiv denken. Die Balance ist ganz wichtig und diese Organisation müssen wir reinbekommen. Und das ist in der Rückrunde auch das Wichtigste, auch Hinblick auch für die neue Saison, dass wir da ein mutiges Auftreten haben. Und das, denke ich mal, haben die Jungs bis jetzt sehr gut gemacht in der Vorbereitung. Aber das erwarte ich auch im Wettkampf und in den Punktspielen.
Volker, du sprachst jetzt beim Thema Spielsystem natürlich vor allen Dingen auch darüber, was du für Möglichkeiten im Kader hast aktuell. Es fiel auch das Stichwort Mentalität und das bringt mich zu einer Frage von Töpfer, der eine gezielte Nachfrage hat zu Christoph Klippel, eigentlich einer, dem man Mentalität ganz bestimmt nicht absprechen kann als Spieler und auch als Mensch. Welche Gründe sprachen dennoch aus Ihrer Sicht für eine Aussortierung von Christoph Klippel aus der ersten Mannschaft? Sicherlich eine Entscheidung, die einem auch nicht leicht fällt, oder?
Nein, um Gottes Willen, wenn man irgendwo jetzt neu anfängt, ist es natürlich nicht gerade angenehm, dann einem erfahrenen Spieler das mitzuteilen. Aber ich bin, denke ich mal, jemand, der diese Verantwortung auf sich nimmt. Als Trainer trage ich diese Verantwortung. Ich bin auch immer ehrlich zu meinen Spielern und wir hatten mit dem Christoph auch ein sehr ehrliches Gespräch, wo ich ihm meine Gründe natürlich gesagt habe, was jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und man sollte schon von Anfang an immer mit offenen Karten spielen, auch als Trainer da ganz offen und ehrlich auch sein. Und perspektivisch gesehen habe ich andere Vorstellungen, ja, und auch andere Vorstellungen in der Innenverteidigung. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, ist es auch, denke ich mal, für die Zukunft, für den Verein sehr wichtig, dass ich mit Spielern jetzt arbeite, mit denen ich auch dieses halbe Jahr plane oder auch die neue Saison plane. Und Christoph war ein Spieler, der natürlich in diesem halben Jahr noch vielleicht Einsatzzeiten bekommen hätte, auch wenn es wenig wäre. Aber perspektivisch gesehen für die neue Saison will ich mich da anders orientieren. Und das habe ich dem Spieler mitgeteilt. Und er hat es professionell aufgenommen, ist natürlich sehr keine angenehme Situation. Aber jede Entscheidung, die wir treffen, ist für den FC Carl Zeiss Jena und da müssen wir auch dahinter stehen.
Ja, einer, der auch immer hinterm FC Carl Zeiss Jena steht, ist Da Silva, gehört auch mit zum Ticker-Team, Live-Ticker-Team des FCC, wirst du also definitiv, wenn ich schon kennengelernt habe, dann in Kürze kennenlernen. Da kannst du im Zweifel dann nochmal sagen, ob die Frage jetzt gut oder schlecht war. bezieht sich auch nochmal auf Christoph Klippel, allerdings nur indirekt, denn er fragt, bei Ihrem Amtsantritt umfasste der Kader unseres FCC fast 30 Spieler. Welche Akteure werden neben Christoph Klippel zukünftig zusammen mit der U23 trainieren und auch dort spielen, um den Kader der ersten Mannschaft auf eine vernünftige Größe zu reduzieren? Impliziert er, dass die Größe zu groß wäre, oder die Kadergröße? Siehst du das auch so?
Ja, optimal ist es natürlich, dass man 20 Feldspieler plus 3 Torhüter, das ist schon, wo man effektiv und sehr zielorientiert arbeiten kann. Hier habe ich einen Kader vorgefunden im Winter, der etwas breiter ist. Es hat sich aber im Laufe der Vorbereitung auch so entwickelt, auch durch angeschlagene Spieler, durch Verletzungen, dass wir eigentlich immer so 20 Spieler plus 3 Torhüter zur Verfügung hatten. Einige Spieler sind jetzt noch verletzt, die zurückkommen werden. Aber im Moment ist es vom Arbeiten her sehr gut. Man kann sehr effektiv da auch arbeiten. Ich würde jetzt hier, wäre es der falsche Punkt, jetzt irgendwelche Namen zu nennen, entsprich mit der U23 oder für die erste Mannschaft. Wir haben da eine fantastische Zusammenarbeit auch mit Stefan Treidel. Wir haben eine fantastische Zusammenarbeit mit dem A-Jugendbereich, mit dem Jugendbereich. Also es werden immer mal natürlich Spieler auch in der U23 spielen, die auch Spielpraxis brauchen. Aber ich denke, das wird sich von Woche zu Woche dann auch entscheiden. Und da wäre es jetzt ein Tick zu früh, da schon eine Diagnose abzugeben.
Noch eine Frage von Da Silva. Übrigens auch Beleg dafür ist, dass alles, was man sagt, auch registriert wird. Denn er fragt, Herr Ulutsch, Sie sprachen in einem Interview davon, dass Sie sich eine Achse von Führungsspielern wünschen, um die herum Sie eine Mannschaft aufbauen wollen. Bei welchen Spielern sehen Sie das Potenzial, Teil dieser Achse zu sein? Wie sehen Sie allgemein die Hierarchie innerhalb der Mannschaft? Ist sie eventuell zu flach? Fehlen Ihnen manchmal die lauten Typen?
Es hat ja nichts damit zu tun, dass man laut oder leise sein muss. Wichtig ist immer, dass man Spieler hat, und ich denke, da haben die Fans auch ein feines Gespür dafür, wer Verantwortung auf dem Platz übernimmt und wer sich vielleicht in der einen oder anderen Situation aus der Verantwortung stiehlt. Aber auch da würden wir jetzt Unrecht tun. Ich habe eine fantastische Mannschaft vorgefunden, die natürlich in einigen Bereichen sehr verunsichert ist. Eine Mannschaft vorgefunden, die auch selber nicht mit der Hinrunde zufrieden war, und zufrieden ist. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir diese Spieler an ihre Stärken erinnern, nicht nur an die sportlichen Stärken, sondern an persönlichen Sachen, dass sie immer, wenn sie das Feld betreten, wenn sie das Trikot überstreifen, das Bestmögliche raushauen, was geht, und das geht mit Körpersprache, das geht mit der Mentalität, was ich angesprochen habe, was sehr wichtig ist in allen Vereinen. Und natürlich brauche ich Spieler, die da auch vorangehen. Und ich denke, in der Achse, die sich jetzt in der Vorbereitung auch durchgesetzt haben, haben wir mit Rafa im Tor, denke ich mal, jemand, der da Erfahrung mitbringt, der auch den nötigen Ehrgeiz hat. Auch Tino Berbig wird jetzt nach seiner Verletzung, hat diese Woche wieder angefangen zu trainieren. Auch er wird, denke ich mal, seine Chance da nutzen. Wir haben in der Vorbereitung eine starke Innenverteidigung gehabt mit Justin Gerlach, Per Becken. Wir haben mit Alexander Hettich durchgehend zu den Stürmerpositionen mit Kuba und mit Jovanovic, denke ich mal, Offensivspieler, die da auch in der Hinrunde ihre Treffer erzielt haben. Wir haben Banaskevic dahinter. Was vielleicht jetzt im Moment für uns ein wenig schwierig ist, ist natürlich der Ausfall von Tom Geisler auf der Sechserposition. Und da müssen wir gucken, was wir bis zum Saisonstart hinbekommen. Ja, wir haben einen Daniel Rupf, wir haben einen Maximilian Wolfram, der öfter in dieser Position gespielt hat, der auch aus dem Jugendbereich kommt und der noch sehr jung ist, aber wir müssen halt gucken, was wir auf der, da ist so ein bisschen unsere Achillesferse, das müssen wir noch hinbekommen, aber ich denke, die Achse ist da schon stark genug für die Regionalliga, um sich da durchzusetzen, da brauchen wir uns vor keinem Verein zu verstecken. Wir müssen nur gucken, dass wir konstant unsere Leistung abrufen, ja, nicht nur für 1-2 Spiele, sondern bestmöglich für die ganzen Spiele in der Rückrunde, gerade das Pokal-Halbfinale ist für uns sehr wichtig und wir wollen unseren Pokaltitel verteidigen. Und da brauche ich natürlich gerade Spieler auf dem Platz, die da vorangehen. Aber ich denke, da haben wir schon genügend Spieler und die müssen uns jetzt in den Punktspielen auch unter Beweis stellen, dass sie dieses Vertrauen und diese Verantwortung auch tragen können.
Volkan, vom FCC die Achillesferse ist ja in aller Regel das Knie. In dem Falle von Tom Geisler und von René Eckert. Kannst du, weil du es auch gerade angerissen hast, mal sagen, wie es denen denn geht? Sind das einfach nur Blessuren, die vielleicht normal sind, auch noch nach so einer langen Verletzungshistorie? Oder ist da wieder Gröberes aufgetreten? Oder kann man das noch gar nicht einschätzen?
Ja, es sind immer wieder mal Probleme, die auftreten natürlich beim Fußball. Der Ecki hatte durch den Kunstrasen muskuläre Probleme, aber ist jetzt wieder ganz gut dabei. Also da mache ich mir keine Sorgen. Bei Tom Geisler sieht es anders aus. Er hat einen Schlag aufs Knie bekommen gegen Baunatal und schleppt diese Verletzung jetzt aus diesem Wettkampf mit sich. Leider keine Verbesserung. Also man muss da gucken, wie es vielleicht nächste Woche ausschaut, aber das ist sehr schwer. Und da müssen wir mal gucken, was wir da machen.
Ich komme jetzt nochmal zu einer Frage von Frank, auch den Kader betreffend, auch ganz gezielt. Ein Spieler unseres FCKs ist jener, nämlich André Schmidt. Ich lese das einfach mal vor, ist ein bisschen länger. Ist von erster Linie eine Meinungsäußerung, aber die soll ja auch erlaubt sein. Also Frank schreibt: Ich weiß natürlich nicht, wie viele Spiele der Hinrunde des FCC Sie gesehen haben, glaube aber behaupten zu dürfen, dass die Fangemeinde des FCC sich weitestgehend einig sein dürfte, und das ist selten genug der Fall, dass André Schmidt in der Hinrunde, wenn er auch nur einige Spiele absolviert hat, ganz klar unser bester Innenverteidiger gewesen ist. Mag sein, dass der Fußball-Sachverstand der Fangemeinde nun beschränkt ist, jedoch kann ich für meinen Teil nur nicht nachvollziehen, weswegen er in der Vorbereitung bei Ihnen keine echte Chance bekommen hat. Nach meinen Informationen in den Trainingsspielen als Stürmer ran musste und sich auch in den Vorbereitungsspielen zu keinem Zeitpunkt als Innenverteidiger präsentieren durfte. In der Presse veröffentlichte berufliche Verpflichtungen können meines Erachtens nach kaum der Grund hierfür sein, denn die haben sich wohl kaum im Vergleich zur Hinrunde geändert. Das ist die Meinungsäußerung von Frank, da steckt natürlich auch eine Frage drin. Warum ist André Schmidt in der Vorbereitung nicht auf den Zettel gekommen? Das hat ja Gründe.
Okay, da kommen wir wieder zum Anfang, ne? Dass man vielleicht zuhören sollte, und das muss man nicht immer akzeptieren, aber zuhören ist wichtig. Man sollte auch immer den Unterschied machen zwischen einer Frage und einer Schuldzuweisung. Ja, und das ist, was mir bei dieser Frage nicht gefällt. Ja, man kann Fragen stellen, dann bekommt man eine vernünftige Antwort. Aber wenn man in einer Frage natürlich Schuldzuweisungen bekommt, ist das nicht gut und nicht zu akzeptieren. Ich habe das schon mal gesagt, ich kann nicht Sachen verantworten, was vor meiner Amtszeit war. Ja, wenn es vor meiner Amtszeit möglich war, mit zweimal in der Woche zu trainieren, in den Kader reinzurutschen und auch zu spielen, das ist nicht meine Verantwortung. Ich habe dem Spieler ganz klar mitgeteilt, egal welcher Spieler, deswegen sind die Namen auch egal, das gilt für jeden Spieler, der in der Woche zwei oder dreimal nur trainieren kann und die meisten das Doppelte oder Dreifache trainieren, dann ist eine Zusammenarbeit nicht möglich. Ja, das ist nicht möglich bei mir. Vorher, wenn es gegangen ist, ist es okay, aber bei mir ist das nicht zu akzeptieren und wird auch nie Bestandteil sein meiner Kaderplanung oder meiner Arbeit hier beim FC Carl Zeiss Jena. Wir brauchen Spieler, die da regelmäßig da sind. Der Junge ist ein Top-Junge, ja. Ich habe mit dem auch gesprochen, menschlich fantastisch und hat sich hier auch reingekniet, hat sich zur Verfügung gestellt, wird sich auch weiter zur Verfügung stellen unter den Möglichkeiten, wie er trainieren kann. Ja, aber es ist, wenn wir in vielen Bereichen über die dritte Liga sprechen und den Wunsch der Fans nehme ich ja auch zur Kenntnis und aufsteigen wollen, dann muss ich, Frank heißt der, ne?
Frank, jawohl.
Muss ich ihm mal die Frage stellen, ob das in Nordhausen, Magdeburg oder auch in Zwickau möglich ist.
Frank hat noch eine weitere Frage zum Personal. Ich lese es auch mal vor. Da steckt auch eine Wertung drin, die gestehe ich ihm zu. Ob du es ihm zugestehst, werden wir gleich sehen. Und zwar schreibt er: Zudem würde ich sehr gerne erfahren, welche Aspekte für Sie den Ausschlag dafür gegeben haben, mit Justin Gerlach, der in der Hinrunde einfach nur schlecht gespielt hat, als Stammspieler in die Rückrunde zu starten und diesen einem Marius Grösch, den ich persönlich insbesondere technisch für weitaus stärker als Gerlach halte, vorzuziehen. Was kann Gerlach, was Grösch nicht kann?
Nochmal, das ist natürlich auch immer mit einer gewissen Wertung. Jeder meiner Spieler ist für mich sehr, sehr wertvoll. Und auch für die Fans sollte es eigentlich so sein, dass jeder Spieler, der dieses Trikot umstreift, dass es ein Spieler von uns ist. Und da sollte man nicht immer werten, welcher Lieblingsspieler jetzt ist oder wer vielleicht nicht everybody's darling ist. Danach kann ich nicht gehen. Ich liebe all meine Spieler, ich muss sie gleich behandeln. Und ich habe von Anfang an gesagt, dass die, die suspendiert worden sind, wieder ihre Chance erhalten werden. Dazu gehört auch ein Yves Brinkmann dazu, der seine Sache eigentlich ganz ordentlich gemacht hat. Ich wollte mir selber da einen Eindruck gewinnen und kann nur sagen, dass für mich Justin Gerlach mit seiner Größe, Linksfuß, da sage ich nochmal, wenn man in die Regionalliga Nordost ein bisschen reinguckt, ist es so, dass es ganz, ganz wenige Innenverteidiger gibt auf dieser Position mit dieser Größe, Linksfuß. Gröschi ist kein Linksfuß. Ja. Und man hat da, denke ich mal, in vielen Bereichen tut man den Spielern keinen Gefallen, zu Vergleiche zu ziehen. Was hat der eine, was hat der andere? Jeder hat seine Qualität, deswegen denke ich mal, meine Vorgänger oder auch der Verein diese Spieler verpflichtet, ja, und hat mit ihnen eine Kaderplanung vorgenommen, wo Anfang der Saison das Ziel war, aufzusteigen. Jetzt im Winter habe ich diese Mannschaft übernommen, habe jedem nochmal die Gelegenheit gegeben, sich zu zeigen. Und für mich ist Justin ein fantastischer Spieler, genauso wie das der Gröschi ist. Aber Gröschi ist noch jung, er muss sich die Hörner noch da abstoßen. Er muss noch in vielen Spielen zeigen, dass er dieses Niveau auch spielen kann. Und Justin hat das oft gezeigt, auch in Berlin, wo er gespielt hat, hat immer Top-Spiele gemacht. Und man sollte nicht gleich immer einen Spieler da an den Pranger stellen, auch wenn es mal nicht gut gelaufen ist. Ja, das halte ich für den falschen Weg.
Wir bleiben bei Frank.
Sehr gut.
Und zwar, wie wir es besprochen haben, also auch wenn einem manche Sachen auch nicht schmecken.
Nee, also ich sage das ganz ehrlich, für mich ist es sehr, sehr gut und jeder soll seine Fragen stellen, auch Frank, und
perfekt. Ist
alles okay.
Frank, also wir bleiben bei dir. Wir ziehen das jetzt hier gemeinsam durch. So, nächste Frage, auch zum Thema Nachwuchs, auch eine kritische Frage. Wäre es zudem nicht vielmehr ein echtes Signal an den Nachwuchs des FCC, wenn Sie mit Grösch als Bestandteil der von Ihnen immer wieder beschworenen Zentralachse zeigen würden, dass Sie auch Spielern aus dem Nachwuchs des FCC Verantwortung übertragen wollen, auf diese setzen und diese nicht nur als Auffüller des restlichen Teams da sind? Letztlich kristallisiert sich ja gerade heraus, dass mit Becken, Gerlach, Rupf, Geisler, Hettich, Jova, Witzig keiner der Leute aus den eigenen Reihen, also aus dem eigenen Nachwuchs, denke ich, meinte damit, ihr Vertrauen in dieser Zentralachse genießen wird.
Ich kann da auch nochmal zurückkommen, was ich gesagt habe. Ich habe hier einen Kader vorgefunden und wir werden das Bestmögliche da versuchen. Und ich würde jetzt da auch keine Unterschiede machen. Ich will es nochmal betonen, dass die Namen, natürlich ist Gröschi genauso ein wichtiger Spieler für uns wie jeder andere im Kader. Aber es wird da keine Unterschiede gemacht. Wer seine Leistung bringt, wer unter der Woche seine Leistung bringt, der wird auch spielen. Aber es ist immer noch, wir sind in einem Wettkampf, ja, auch die Spieler untereinander, tagtäglich im Training sehen wir, dass es ein intensiver Wettkampf ist. Und wer sich da durchsetzt, wird natürlich auch am Wochenende spielen. Und es ist auch meistens so, dass nicht immer die besten Spieler spielen, sondern die, die am besten zusammenpassen. Ja, und das muss man hier in Jena auch, ich hoffe, langsam akzeptieren, dass solche Mannschaften wie Zwickau und Nordhausen uns eigentlich leider Gottes einen Tick überholt haben, weil sie halt auch 2, 2,5 Jahre, 3 Jahre diese Geduld hatten, eine Mannschaft aufzubauen. Aber wir können nicht, oder ich lasse mich auch als Trainer, das ist vielleicht auch die Message von heute, nicht von links nach rechts treiben, genauso wie ich mich nicht von rechts nach links treiben lassen werde. Ja, ich sehe die Spieler tagtäglich. Wir haben einen Plan, wir haben eine Spielidee. Auch jeder Spieler wird da seine Chance bekommen. Aber wir brauchen da natürlich auch eine gewisse Stabilität in den Positionen und werden da jetzt nicht nach jedem Spiel, wie es vielleicht in der Hinrunde war, in einen gewissen Aktionismus hineintreten, dass ich sage, okay, der Spieler muss jetzt raus oder der muss in die U23. Irgendwann spielen wir mit Viererkette, dann spielen wir wieder mit Dreierkette. So bringt man keine Ruhe rein. Ja. Und ich bin da sehr hartnäckig. Und ich denke, dass die Jungs das beweisen werden. Egal, jetzt ohne Namen. Jeder hat die Gelegenheit, sich da festzubeißen. Aber nicht nur für ein Spiel oder zwei Spiele, sondern unser Anspruch muss es sein, über einen längeren Zeitraum eine konstant gute Leistung zu bringen. Und diese konstant gute Leistung bringe ich nur, wenn ich auch das gewisse Vertrauen habe vom Trainerteam, vom Verein und natürlich selbstverständlich auch von den Fans. Wenn ich jede Woche ein Skalp fordere, dann funktioniert das nicht.
Das bringt mich auch dazu, nochmal zu fragen, es ist gar nicht so leicht, ja auch auszutarieren und eine Balance zu halten zwischen dem Tagesgeschäft. Tagesgeschäft heißt, jede Woche ein Spiel, bestenfalls natürlich dies zu gewinnen, wenn man sich das wünscht. Auf der anderen Seite aber eben auch Leute zu entwickeln. Weil oftmals ist ja auch so, dass die Geduld, die von uns eingefordert wird, die speziell vom Trainer eingefordert wird, bin ich mir nicht immer hundertprozentig sicher, ob die auch jeder auf der Haupttribüne auch mitteilt. Aber in genau diese Richtung geht die Frage noch von Frank. Ist es nicht der Anspruch, ein Team entwickeln zu wollen, gerade auch auf zentralen Positionen, auf Leute zu setzen, die noch entwicklungsfähig sind?
Ja, natürlich, aber jetzt ist immer die Frage zu sagen, wer ist entwicklungsfähig und wer ist nicht entwicklungsfähig.
Das musst du beantworten.
Ja. Genau, aber das ist doch immer beim Fußball das Schöne, dass man nicht immer unterscheiden sollte, da zwischen jungen und älteren Spielern. Letztendlich geht es um Qualität, um Durchsetzungsvermögen. Natürlich hat der eine oder andere Spieler, natürlich müssen wir zum Beispiel mit einem Maximilian Wolfram, den wir jetzt in den Kader hochgezogen haben, der seine Spiele auch macht, um Gottes Willen, der Junge ist 17, mehr ein Zeichen für den Nachwuchsbereich kann man nicht geben. Ja. Und das ist, denke ich mal, ein Spieler, dem die Zukunft gehört, den wir nicht verbrennen wollen, den wir, denke ich mal, auch aufbauen wollen. Dusan Kronemuth ist ein Spieler, der auch aus dem Jugendbereich kommt, der seine Einsatzzeiten hatte, auch haben wird. Also ich denke, dass wir hier schon genügend junge Spieler im Kader haben, die vielleicht der eine oder andere Meisterschaftsanwärter nicht in seinem Kader hat. Ja, aber wir oder ich muss den Spagat hinbekommen zwischen sportlicher Entwicklung, wo wir natürlich junge Spieler entwickeln wollen, auch ihnen Einsatzzeiten geben, aber auch sportlichen Erfolg. Und das ist dann immer bei den Fans meistens auch ein zwiespaltiger Gedanke. Meistens fordern sie die jungen Talente, wenn dann aber die Ergebnisse nicht da sind, ja, dann fordern sie wieder was ganz anderes. Und das meinte ich darum. Ich habe da schon eine sehr, sehr gute Richtung, wo wir hingehen möchten. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, aber es wird dann auch nicht gerade bei vielleicht einem jungen Spieler, wenn er mal eine nicht so optimale Leistung gebracht hat, dass wir da ihn zurückstufen. Das wird nicht passieren. Wir werden dann an Spielern auch festhalten. Gerade in schwächeren Phasen müssen wir da dieser Verantwortung uns auch bewusst sein, dass wir jüngere Spieler da nicht fallen lassen dürfen. Und ich hoffe, dass die Fans da ein feines Gespür dafür haben und sie fordern immer Identifikation. Wir haben Spieler, die aus unserem eigenen Stall kommen, die sich da auch durchsetzen werden, aber wir müssen ihnen helfen, ja. Wir müssen sie unterstützen und dafür gehören die Fans natürlich auch zu. Aber ich werde nie so sein oder kann das nicht akzeptieren, wenn dann Fans sagen, oh, der gefällt mir und sage ich mal Spieler X, das ist einer, aber nee, Spieler Y nicht und so geht es natürlich nicht.
Ich ahne, dass das fast schon die Antwort auf die nächste und letzte Frage von Frank ist, die du gerade gegeben hast, aber ich lese die Frage vor. Und zwar, weswegen sollte denn ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler des FCC sich für eine Zukunft in der Regionalliga entscheiden, wenn im Zweifel doch eher dem eingekauften Spieler, siehe Gerlach, der Vorzug gegeben wird? Ich glaube, das ist eigentlich beantwortet mit den Beispielen Wolfram und Kronemuth, oder?
Ich denke auch. Also ich weiß, wie es ist, dass man immer ich sage das auch, man hat hier eine gute Nachwuchsabteilung, es kommen gute Spieler heraus, man muss da Geduld haben, man muss hier die gute Mischung finden. Aber Frank hat sich ein bisschen auf Justin, so wie ich die Fragen mitbekomme, ein wenig eingeschossen und da tut er ihm Unrecht und das ist die falsche Herangehensweise. Wir sollten uns da keine Spieler herauspicken, sondern unser Team, unsere Mannschaft mit ganzem Herzen unterstützen und Lieblinge gibt es nicht. Ne? Liebling ist unsere Mannschaft, das ist unser Herz und da gehören alle mit dazu.
Volkan, du merkst es, wir sind inmitten des Themas Nachwuchs. Dahingehend auch eine Frage von Töpfer, / und Peter Poser Fotogott. Geht es nämlich um unsere zweite Mannschaft. Ich nehme mal die Frage vom Töpfer, der Folgendes formuliert hat. Würden Sie eine eventuelle Auflösung der zweiten Mannschaft, wie von unserem Präsidenten bei der letzten Mitgliederversammlung ins Spiel gebracht, aus finanziellen Gründen auch befürworten oder sehen Sie in der Existenz der zweiten Mannschaft einen Mehrwert für die Weiterentwicklung junger Fußballer, der sich trotz hohem finanziellen Aufwandes für den Club lohnt?
Nicht nur bei diesem Thema, bei vielen Themen sieht man mal, wie schwierig es ist, in einer verantwortungsvollen Position des FC Carl Zeiss Jena zu arbeiten. Ja, es ist, sind weitreichende Entscheidungen. Man muss natürlich aus jedem Blickwinkel die Sache betrachten. Der Verein muss auch die Wirtschaftlichkeit natürlich sehen, das ist ganz klar. Rein sportlich, das ist meine Meinung, das habe ich auch kundgetan, das weiß auch jeder, ist natürlich die U23 für uns sehr, sehr wichtig, auch für den Übergang in den Männerbereich. Aber auch da vertraue ich den handelnden Personen. Gerade Lutz Lindemann ist da sehr verantwortungsvoll, führt viele Gespräche, ja auch mit dem Jugendbereich. Wir haben intensive Gespräche mit allen Beteiligten. Es ist noch keine Entscheidung da getroffen worden. Wir sind da im Meinungsaustausch. Aber meine, wenn man mich jetzt persönlich fragt, ist es, denke ich mal, sehr, sehr wichtig, dass man seine U23 weiter behält, ob es vielleicht in diesem Rahmen oder dann weitergeht. Ja, man muss dann wirklich auch das Geld ja auch haben. Ja, es ist, ich kann ja hier viel erzählen und meine Wünsche. Und wichtig ist natürlich die Finanzierung. Ja, und die Finanzierung ist, denke ich mal, entscheidend und das muss man dann abwägen.
Wir bleiben bei Peter Poser Fotogott und beim Nachwuchs. Er fragt, unsere A- und B-Junioren spielen in den höchsten Spielklassen ihrer Altersgenossen und das nicht gerade abgeschlagen am Tabellenende. Insbesondere die A-Junioren spielen eine richtig starke Saison. Wie ist es möglich, dass in der Bundesliga regelmäßig Talente aus den Junioren den Sprung in die erste Mannschaft schaffen, wohlgemerkt in die erste Bundesliga der Herren, während es bei uns diese Tendenz kaum zu beobachten gibt?
Ja, es sind immer so verschiedene Ansatzpunkte. Ja. Ich meine, die schauen Sie an Hansa Rostock, die spielt auch in der Bundesliga und da muss man mal beobachten, wie viele A-Jugendspieler das dann in den Kader in die dritte Liga schaffen. Ja, viele spielen in der U23, sogar in der Oberliga und da gibt es viele andere Beispiele auch und es ist meistens wird dann immer ein Jahrgang vielleicht ausgesucht, der sehr stark war, wo man vielleicht es schafft, in den Profikader zu rutschen, aber das ist ja auch nicht immer jedes Jahr der Regelfall. Man muss beides kombinieren, nochmal, man muss beides kombinieren. Ich denke, es wird nicht so sein, dass man es nur mit jungen Spielern schafft, die auch da im Kader ist die Balance sehr, sehr wichtig. Wir werden aber jedem jungen Spieler die Chance geben, der auch die Qualität hat, sich hier durchzusetzen. Aber entscheidend wird immer sein, und das ist nicht nur für Carl Zeiss Jena, das ist für viele andere Mannschaften auch so wie die Frage gestellt wurde, dass es vielleicht der eine oder andere auch in den Profikader geschafft hat. Wir reden da immer über Top-Talente. Ja, nicht normale Talente, das sind Top-Talente. Und die hat man nicht im jeden Jahrgang. Ja, und ich denke, dass wir da auch die Namen, die ich gesagt habe, sind klar, dass wir da genügend junge Spieler haben, die die Chance bekommen. Und sie müssen sie nur beim Shop verpacken. Und wir werden aber jedem helfen, dass er sich da auch durchsetzt. Aber man sollte jetzt nicht irgendwie in Träumereien verfallen, dass wir ein 18er Kader haben werden hier mit nur jungen Spielern und dann unsere Ziele erreichen. Das wird, denke ich mal, ein Traum bleiben.
Peter Poser, Fotogott bleibt beim Nachwuchs und auch eine konkrete Frage nochmal zum, ja, eigentlich aufgehängt am Thema Timo Mauer. Wie kann man die eigenen Talente an den Club binden? Funktioniert das nur mit Geld oder müssen wir uns wie im Fall von Timo Mauer einfach damit abfinden, dass andere Vereine in der Region einfach bessere Konditionen zu bieten haben als wir?
Wir wollen jedes Talent an unseren Verein binden und in der Zeit jetzt, wo ich hier bin, haben wir auch mit vielen Spielern gesprochen, dass wir sie perspektivisch natürlich einbauen möchten. Aber es gibt schon den ein oder anderen Verein natürlich, der wirtschaftlich in einer ganz anderen Dimension planen kann, auch dementsprechend seine Angebote den jungen Spielern sehr frühzeitig, ja, offenlegt. Und da ist es auch leider die Realität, dass wir nicht mit jedem Verein da konkurrieren können. Das ist ganz klar.
Töpfer hat noch eine weitere Frage zum Nachwuchs. Er fragt, welche jungen Spieler aus dem Kader der A-Junioren und der zweiten Mannschaft des FCC sehen Sie vom Potenzial her auf dem Sprung zum Kader der ersten Mannschaft? Und wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Arbeit von Georg Martin Leopold als neuen Trainer für die spezielle Betreuung der jungen Spieler? Das ist ja wohl auch unter anderem das Thema, was er ja auch bespielen soll, die Schnittstelle dort darzustellen.
Leo ist ein fantastischer Typ. Er hat sich hier sehr gut auch eingebracht und ist eine, ja, wirklich sehr, sehr positive Zusammenarbeit auch mit Miro Jovic. Ich denke, dass wir insgesamt als Trainerteam uns da gut verstehen und auch gut zusammenarbeiten. Leo wird natürlich diesen Bereich, gerade diesen Übergang vom Jugendbereich in den Männerbereich, ob es in die U23 ist, ob es direkt in die erste Mannschaft ist, natürlich da sehr fokussiert auch betrachten, ist in seiner Verantwortung und hat da eine Menge Erfahrung, ja, hat jahrelang hier im Verein gearbeitet, auch im B-Jugendbereich, und da denke ich mal, ist das in guten Händen.
Es ist auch in guten Händen der Blick, um vielleicht noch den ersten Teil der Frage von Töpfer nochmal aufzugreifen, ja, wer denn auf dem Sprung sein könnte, das von der A, genau, und der zweiten Mannschaft,
genau,
in der erste.
Das ist, also ich versuche natürlich überall so schnell wie möglich Einblick zu finden, aber ich war natürlich jetzt im Laufe der Vorbereitung auch mit unserer ersten Mannschaft beschäftigt, die Spieler kennenzulernen, die Vorbereitung zu planen, das Training zu planen, und diese Frage, tut mir leid, ist noch ein Tick zu früh, da brauche ich noch ein bisschen Zeit, um das alles zu überblicken, und da war ich zu fest vertieft in meine erste Mannschaft, die natürlich jetzt erstmal meine ganze Kraft braucht, aber auch da werden wir uns schnell natürlich einen Einblick finden, auch bringen, aber ich werde das nie in der Öffentlichkeit kommunizieren, das sage ich hier auch ganz ehrlich, auch Spielernamen nicht kommentieren, nicht kommunizieren, wir werden das ganz ruhig, ganz intern besprechen und dann auf die Spieler zugehen, sie einbauen, ihnen sie Zeit geben, vielleicht wird es die Öffentlichkeit nicht so mitbekommen, ja, aber auf einmal wird dann ein Spieler vielleicht spielen und das ist, denke ich mal, dann umso erfreulicher, denn man muss auch hier in Jena vielleicht dazu kommen, nicht alles in der Öffentlichkeit breitzutreten und sich lieber auf die Arbeit zu konzentrieren und sie so bestmöglich wie möglich auch hinzubekommen.
Volker, jetzt habe ich dich ja auch im Tennisdress erleben dürfen.
Nicht so positiv.
Das hast du gesagt, ich war froh, dass du da warst. Wenn du Miro und Leo bei den technischen Fähigkeiten beim Tennis vergleichen würdest, unterschiedliche Spielertypen, trifft es?
Ja, das muss ich sagen. Der Leo ist eher der elegante Spieler. Miro, denke ich mal, ist der sich wirklich, egal in welche Aufgabe, richtig reinbeißt. Ja. Ist eher so der Kämpfertyp, der keinen Ball verloren gibt. Und Leo, denke ich mal, einen Tick die feinere Klinge schlägt.
Das unterschreibe ich sofort, wobei ich noch ergänzend sagen möchte, dass Miro, glaube ich, das Buch Dirty Tennis gelesen haben muss. So verschnitt Brad Gilbert und John McEnroe, also auch mit dem Mund ganz vorne dabei. Ja, kommen wir zu einem völlig anderen Thema, kommen wir wieder zum Fußball. Und zwar ein bisschen mal vorausgeschaut. Die Zeit nach dieser Saison 2014-2015. Da Silva fragt, haben Sie sich bereits für die im Juni beginnende Fußballlehrerausbildung angemeldet oder ist eine Teilnahme nur im Falle eines eventuellen Aufstiegs geplant? Wie beurteilen Sie die Doppelbelastung von 35 bis 40 Unterrichtsstunden pro Woche auf die Dauer von 10 Monaten neben der normalen Trainingsarbeit im Verein? Und anschließend, not for sale, fragt, das passt ganz gut, weshalb haben Sie trotz mehr als 15-jähriger Tätigkeit als Cheftrainer in mehreren Vereinen bisher noch nicht diese Fußballlehrerausbildung absolviert?
Es ist immer so, dass man eine Entwicklung auch als Trainer gehen muss. Das ist kein Unterschied zu den Spielern. In den Bereichen, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, war das von der Lizenz her kein Problem. Ich denke, es ist jetzt auch in der Regionalliga von der Lizenz kein Problem. Man muss natürlich schauen, dass man da auch als Trainer zur gegebenen Zeit in die richtige Richtung auch geht. Aber man sollte da auch nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Ja, wir müssen akzeptieren, alle zusammen, dass wir in der Regionalliga arbeiten. Ich würde gerne auch gerne mit dem FC Kaisers Jena in den Profibereich gehen. Aber es ist, wie gesagt, der zweite Schritt vor dem ersten. Erstmal müssen wir unsere Hausaufgaben machen, ich persönlich als Trainer. Dann natürlich wir zusammen als Verein, als Mannschaft diese Entwicklung nehmen. Ich sage da nur ein Beispiel, Heidenheim zum Beispiel. Ja, wenn man ein paar Jahre zurückblickt, auch mit dem Trainer Schmidt waren sie in der Verbandsliga. Und auch ein Trainer Schmidt hatte keine Fußballlehrerlizenz. Heute ist er, denke ich mal, vielleicht einer der gefragtesten Trainer, die es gibt, auch in der zweiten Liga. Also man sollte da wirklich Step by Step und ganz ruhig und sachlich auch an die Sache herangehen. Ich kann bestätigen, dass ich mich für den Fußballliga-Lehrgang angemeldet habe. Und man muss jetzt auch da abwarten, wie die Entwicklung ist, auch für die nächste Zukunft ist. Da wird es auch nochmal einen Dialog mit dem Verein geben. Aber da bin ich ganz, ganz ruhig. Und in dem Bereich, wo wir jetzt arbeiten, ist alles gut. Und wichtig war, dass wir hier jetzt mit der Mannschaft auch eine positive Zeit hatten, dass sie mich als Trainer kennenlernen, wie ich arbeite, auf was ich Wert lege. Das sind, denke ich mal, die wichtigen Themen. Und alles andere kommt zu seiner Zeit. Da braucht sich gar keiner irgendwie Sorgen zu machen. Ja. Es ist ja auch so, vom DFB auch vorgegeben, wenn man als Mannschaft aufsteigt, dann kriegt man eine Sondergenehmigung. Es wird ja nicht so sein, dass einem der Arbeitsplatz vom Deutschen Fußballbund verweigert wird. Ja, wenn man aufsteigen sollte, wird man in den Lehrgang zugelassen, kann das auch machen. Aber auch viele andere Trainer vor mir haben diese Doppelbelastung geschafft, weil sie in einem Verein auch waren, wo Vertrauen da war, wo man sich gegenseitig vertraut hat, wo man eine Entwicklung, einen Prozess zusammengehen wollte. Ich ein paar Kilometer weiter, Hallescher FC, war das genauso. Ja, die waren auch ein paar Jahre vorher in der Verbandsliga, sind aufgestiegen und der Trainer Köhler hat das alles auch hinbekommen. Und es gibt da so viele positive Beispiele. Man muss da nur wirklich ruhig und sachlich an die Sache rangehen und nicht zu emotional mit einer gewissen Polemik. Das hat, denke ich mal, ist der falsche Weg. Und wenn es die Zeit dann, wenn die Zeit kommt, werden wir sehen, was das Beste ist für mich, für den Verein. Und aber jetzt kann sich jeder gewiss sein, 100%ige Konzentration auf den Club für diese Saison, für die kommende Saison und alles andere ist beiseite geschoben und wird erst zurückgestellt.
Ein Name wie Donnerhall, One Touch Football, fragt, wie viele Spieler von Ihrer ehemaligen Mannschaft, dem BFC, sind denn im Sommer interessant für den FCC? Und haben Sie noch Kontakt zu Kevin Meinhardt, dem ehemaligen sportlichen Leiter? Und könnten Sie sich vorstellen, mit ihm noch einmal zusammenzuarbeiten, vielleicht beim FCC?
Natürlich gibt es in jedem Verein, auch bei dem BFC Dynamo, Spieler, die für uns interessant sein könnten. Im Moment nicht. Im Moment konzentrieren wir uns natürlich auf unsere Spieler, die wir haben und versuchen sie bestmöglich zu entwickeln. Natürlich ist es auch für uns als Verein, sind wir in der Verantwortung, immer überall die Augen offen zu halten. Das gilt für mich spezifisch jetzt nicht unbedingt für den BFC Dynamo. Ich bin immer ein Trainer gewesen. Das wird immer so sein, dass ich nicht unbedingt Spieler hole, wo ich mal gearbeitet habe. Natürlich sind da Spieler, die, wo ich auch weiß, dass die Verträge auslaufen. Aber das ist für uns im Moment kein Thema. Ja. Kevin Meinert ist ein natürlich für mich eine sehr, sehr große Vertrauensperson beim BFC Dynamo gewesen. Wir hatten eine fantastische Zusammenarbeit. Sein Name ist, denke ich mal, auch mit meinem Namen gekoppelt an eine tolle Zeit beim BFC. Wir haben zusammen, ja, sind wir Meister geworden, sind aufgestiegen in die Regionalliga, haben den Pokal gewonnen, hatten das Vergnügen, in der ersten Runde im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart zu spielen. Er hat da einen tollen Job gemacht, eine gute Mannschaft aufgebaut. Wir hatten da eine gute Zusammenarbeit, aber ich arbeite jetzt hier in Jena und habe auch ganz, ganz tolle Mitstreiter und die auch in ihren Bereichen einen tollen Job machen und da sollte man nicht zu viel hineininterpretieren.
Wenn man über neue Spieler spricht und Ausschau hält, dann ist das Thema Scouting nicht weit. Dazu hat Töpfer eine Frage. Erstmal mit einer Bestandsaufnahme aus seiner persönlichen Sicht. Dieser Bereich scheint mir im Bereich des Clubs seit Jahren stark vernachlässigt, was sich aus meiner Sicht auch an den eher unglücklichen Verpflichtungen einiger Spieler in den letzten Jahren zeigt. Schon Frank Neubart forderte als damaliger Trainer in der zweiten Liga den Aufbau eines professionellen Scoutings, was aus meiner Sicht bisher unterblieben ist. Da Miroslav Jovic oft mit anderen Aufgaben im Club beschäftigt wurde, fand er für diese Aufgabe nicht durchgehend Zeit. Meine Frage lautet an Sie, wie wollen Sie die Verpflichtung neuer Spieler angehen? Bauen Sie auf die Spieler, die Sie aus Ihrer bisherigen Tätigkeit als Trainer bereits kennen, hast du eigentlich schon beantwortet, oder denken Sie daran, ein systematisches System von Scouts für den FCC aufzubauen, um interessante Spieler für den FCC über einen längeren Zeitraum hin zu beobachten?
Ich weiß natürlich nicht, wie es in der Vergangenheit war, aber es ist natürlich nicht so, dass man als Trainer verpflichtet wird, hier sein Training absolviert, seine Spiele absolviert und dann nach Hause fährt. Ja, so einfach ist es ja nicht. Ich denke, in den Bereichen, wo wir sind, gerade in der Regionalliga, muss man als Trainer sehr fleißig sein. Fleißig heißt, viele Spiele sich angucken. Wenn wir Samstag spielen, gibt es Freitag viele Spiele, gibt es Sonntag viele Spiele. Man muss da natürlich auf Achse sein. Ich denke, wenn der Trainer die Spieler selber sieht, ist es viel, viel entscheidender, weil man da die Fehlerquote vielleicht auch minimieren kann. Ja, natürlich ist ein Scouting sehr wichtig. Natürlich haben wir auch Leute, die da an dem Scouting beteiligt sind, die sich auch Spieler angucken werden. Aber da, denke ich, werde ich einen größten Teil auch übernehmen, mir viele Spieler angucken. Ich will immer die Spieler sehen, die wir verpflichten. Und ich weiß jetzt nicht, wie es in der Vergangenheit war. Und es ist immer ganz entscheidend, dass der Cheftrainer sich die Spieler persönlich anguckt, nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern über einen längeren Zeitraum. Und ich werde da auch nochmal, was ich vorhin gesagt habe, für mich zählen jetzt meine Spieler, die hier sind. Die sind für mich sehr wichtig und sie werden in der Rückrunde eine fantastische Leistung abrufen. Und dann werden wir sehen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Aber auch da ist es jetzt wirklich viel zu früh, immer nach neuen Spielern zu rufen. Wir werden das Scouting-Programm im Auge behalten. Das ist auch eine gewisse Wirtschaftlichkeit, was man da braucht. Aber wenn wir drei Trainer hier im Kreis der ersten Männermannschaft sind, werden wir auch noch genügend Zeit haben, auch da uns zu beteiligen und auch Spieler und Spieler natürlich sehr seriös zu beobachten und dann auch da, wenn es notwendig ist, auch eine Verpflichtung vornehmen.
Abschließende Frage von Töpfer nochmal, genau, mit einem kurzen Blick zurück, aber eigentlich auch gemünzt auf die Zukunft. Und zwar fragt er, worin sehen Sie die Gründe nach Ihren bisherigen Erfahrungen als Cheftrainer der ersten Mannschaft für das Scheitern des FCC im Kampf um den Aufstieg, wenn Sie den Verlauf der ersten Halbserie kritisch betrachten, der aus Sicht vieler Fans für den Verlauf der bisherigen Spielzeiten in der Regionalliga symptomatisch steht? Wie wollen Sie die Ihnen deutlich gewordenen Defizite beheben, um den FCC wirklich konkurrenzfähig im Kampf um den Aufstieg zu machen?
Es ist sehr schwer im Fußball, immer jede Saison eine Mannschaft aufzubauen und zu sagen, man steigt direkt auf. Also es ist sehr, sehr selten passiert. Ich denke, Voriges Jahr war es so eine Mannschaft wie Neustrelitz, die das hinbekommen hat. Ja, sie hatten sehr viele neue Verpflichtungen, haben das in der, sag ich mal, im Team ganz gut hinbekommen, haben vielleicht auch davon gelebt, dass der ein oder andere Verein letzte Saison geschwächelt hat, aber haben letztendlich die Quittung in den Relegationsspielen bekommen, ja, und wo man gesehen hat, dass die Mannschaft nicht gefestigt war, nicht diese Stabilität hatte und in beiden Relegationsspielen eigentlich auf verlorenem Posten war. Wenn man über alles redet, sollte man nicht vergessen, und das kann ich nur jedem einzelnen Fan auch raten und auch nur dem Verein raten, die Arbeit, die wir hier tätigen, heißt nicht, Meister in der Regionalliga zu werden. Das ist die erste Stufe. Man muss so eine Mannschaft aufbauen, die sich nachher gegen Top-Mannschaften aus ganz Deutschland in zwei Relegationsspielen durchsetzt. Und das ist eine viel, viel schwierigere Aufgabe. Wir werden auch dieses Jahr beobachten und gucken, ob der Meister das in der Relegation schafft. Ein paar Kilometer weiter in Leipzig hat man das, glaube ich, erst im dritten Jahr geschafft. Ja, mit fast 10-mal mehr Geld, als wir vielleicht zur Verfügung haben. Da sieht man schon, wie komplex das ist. Ich habe mit vielen auch hier in Jena natürlich sprechen können und die gesagt haben, Mensch, Trainer, werden wir noch Meister oder werden wir nächstes Jahr Meister? Ich kann da nur jedem empfehlen, es geht nicht um die Meisterschaft. Ich denke, es gibt 5 Regionalligen in ganz Deutschland. Wenn man da so ein Mittelmaß nimmt von 18 Mannschaften, manchmal sind es 16er Ligen, aber es sind, kommen sie zwischen 80, 90 Mannschaften und 3 davon steigen auf. Und dafür braucht man eine extrem hohe Qualität und die erreicht man nur mit der nötigen Geduld. Ja, also es wird sehr selten sein, dass man eine zusammengewürfelte Mannschaft mit viel Geld dann sofort in die dritte Liga hochbringt. Das ist nicht mal Leipzig gelungen. Ja. Und dieser Hürde, dieser Aufgabe müssen wir uns stellen und müssen ja besser arbeiten als viele andere Vereine, aber auch nicht nur im Hinblick auf die Meisterschaft, weil die Meisterschaft reicht nicht. Man braucht eine Top-Mannschaft, die sich dann auch in der Relegation durchsetzt. Hier muss man natürlich auch einen Tick die Geduld aufbringen. Ich kenne das aus Berlin, auch beim BFC war das so, dass es ein extremer Verein ist, ja, der viel Druck aufbaut, wo die Spieler es vielleicht am Anfang schwer haben, Fußball zu spielen. Und du brauchst als Spieler ein dickes Fell, du brauchst eine gewisse Resistenz, du musst dich unter Druck, unter Stress hier durchsetzen. Für viele, die vielleicht jetzt zuhören, ist das vielleicht nicht so verständlich, ja, zu sagen, was ist Stress, ist doch schön, wenn 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer kommen und ist doch das Beste, was es gibt. Natürlich ist es das Beste. Aber auch da müssen junge Spieler sich entwickeln, müssen hineinfinden, müssen sich da durchsetzen. Und es ist natürlich immer leichter, wenn man in ein Stadion einläuft, wo das Publikum hinter einem steht, wo die Fans hinter einem stehen, wo das ganze Stadion, die ganze Stadt diese Wucht dem Spieler auch mitgibt. Aber wenn man wie dieses Jahr in ein Stadion einläuft, wo man vielleicht nicht weiß, unterstützen mich die Fans, unterstützen sie mich nicht, was ja in vielen Spielen auch der Fall war. Also so werden wir auch keinen Erfolg haben. Ja, das muss man auch ganz klar sagen. Wir brauchen die Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung von jedem Einzelnen, auch jedem, der auch mal kritisch ist. Aber ohne Unterstützung funktioniert das nicht. Ja, und wir brauchen auch nicht weit gehen, wenn ich jetzt Magdeburg sehe, den Zuschauerschnitt und in jedem Heimspiel, ich habe ja viele Spiele gesehen, wird die Mannschaft gepeitscht. Ich erinnere an das erste Spiel. Sie liegen zurück gegen Union 2:0 und biegen das Spiel noch um 3:2. Und da gibt es einige Spiele. Ja, und da ist die Unterstützung der Fans natürlich ungemein wichtig, auch sehr wichtig in einer Entwicklung. Wenn man Meister werden möchte, wenn man Ziele erreichen möchte, dann geht es nur gemeinsam. Und dieses Gemeinsam haben wir noch nicht auf 100%. Und das müssen wir auch hinbekommen. Und das ist nochmal, wenn ich unterbreche, das ist viel wichtiger als die Fragen auf das System, auf die Gestaltung, auf einzelne Spieler. meine Message, wenn es wirklich jeder hören will, und ich hoffe, dass viele zuhören. Es geht nur gemeinsam, anders wird es nicht funktionieren. Und das in allen Bereichen, in allen Bereichen.
Wolfgang, genau das wollte ich sagen. Ich klemme mir jedwedes Wort. Ich habe mir noch ein paar Fragen zurechtgelegt. Können wir uns alles schenken? Wir lassen dieses Plädoyer für Gemeinsamkeit stehen. Ich darf auch versprechen, speziell den Vereinsmitgliedern des FC Karlsruhe, da wird es nochmal einen postalischen Nachklang geben in den nächsten Tagen. Mehr will ich da diesbezüglich nicht verraten. Ich sage ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, Volkan, dass du dir diese Stunde genommen hast. Ich sage danke an euch da draußen, die ihr uns zugehört habt und vor allen Dingen Fragen gestellt habt. Und ich hoffe und wette, dass wir uns am 21. Februar 13:30 Uhr im Hans-Abe-Sportfeld sehen. In einer stimmungsvollen Kulisse und einem allesgebenden FC Karlsruhe. Macht's gut, vielen Dank und auf Wiederhören.